sideline.
He doesn't score many. In fact, that might be his best of his career.
Der USL Podcast von Fans für Fans.
That's a Landon Donovan call.
Yes.
Herzlich willkommen zur 133. Folge von Sideline, dem USL Podcast bei meinsportpodcast.de. Normalerweise haben wir gerne mal ein Chaos, bevor wir aufnehmen, weil es so viele interessante Spiele gibt, über die man quatschen könnte oder mal quatschen müsste. News reinflattern, Themen reinflattern, über die wir erstmal reden müssen, ob man die größer vielleicht in der ganzen Folge besprechen müsste. Diese Woche ist es irgendwie alles komplett anders. In der USL ist nicht viel passiert. Der US Open Cup steht erst vor der Tür. Gerüchte gab es keine, News gab es quasi nichts. Das heißt, wir haben heute einen ganz ruhigen Tag für euch mit drei durchaus interessanten Spielen. Wir, das heißt wie üblich, die liebe Anne.
Hallo.
Und ich, der Shadow Wolf. Es gibt so Tage, da denkt man, glaube ich, ich wäre gerne lieber im Bett geblieben. Oder wenn man schon im Stadion ist, ich wäre, glaube ich, lieber gar nicht erst ins Stadion gegangen. Union Omaha hatte so einen Tag. Denn Omaha, aktueller Meister der dritten Liga, musste nach Texas reisen, um genau zu sein nach Sherman, Texas, in der Dallas Area. Und sie sollten Samstag, für uns quasi Sonntagmorgen, gegen das absolute Kackteam Texoma ran. Und mitten in der Vorbereitung fürs Spiel kam dann das doch für die USA typische Problemchen des Wetters dazu. Aufgrund von vermutlich Starkregen und Gewittern musste die Partie um knapp 2 Stunden verschoben werden, was den Anpfiff angeht. Und ich sage mal so, irgendwie wirkte es nicht, als wäre der Meister in die Partie wirklich reingekommen. Oder, Anne?
Na gut, böse Zungen würden sagen, der Meister ist bis dato noch gar nicht in die Saison gekommen. Weil es läuft ja generell gar nicht so gut. Aber ja, auch in dieser Partie hat es nicht wirklich funktioniert. Ich hatte den Eindruck, gerade so in den ersten Minuten waren sie schon auch das stärkere Team. Sie hatten die eine oder andere Chance, die auch gar nicht so schlecht war. Aber es hat halt einfach nicht zum Tor erstmal gereicht.
Bin ich ganz bei dir. Und vor allem muss man ja sagen, dass Texoma einfach auch kein wirklich gutes Team war bisher. Also man hat so schön gesagt, quasi, also Witze waren vor dem Spieltag, jeder kann gegen Texoma gewinnen, außer Madison, die gegen die halt ein Unentschieden gespielt haben. Also wenn jetzt selbst Omaha gegen die verliert und nicht gewinnen kann, ist das schon traurig. Aber ich habe eine Theorie, woran es liegt. Und zwar auf dem sehr, sehr großen Urinfleck auf dem Trikot.
Ich kann dir da tatsächlich gar nicht widersprechen. Auch meine Theorie ist, dass Omaha eine so schlechte Saison spielt, weil dieses Trikot so unglaublich hässlich ist. Und das, also das kann mit dem Trikot einfach nicht sein. An anderen Faktoren kann es einfach nicht liegen. Es muss am Trikot liegen.
Wer sich das Trikot nicht vorstellen kann und nie gesehen hat, eine ganz, ganz einfache Zusammenfassung. Das Trikot ist in schwarz-weißen quasi ja Längsstreifen gehalten und wäre an sich nicht mal besonders. Aber irgendein Idiot kam auf die Idee, quasi vom Beginn des Trikots von unten bis so auf knapp Brusthöhe einen sehr, sehr neongelben Fleck einzufügen, der quasi zwischen diesem schwarz-weißen Streifen oben drauf gepappt ist. Und wenn man ganz positiv ist, könnte man sagen, es soll ein Bier darstellen, das quasi das Schwarz-Weiße, so das Bierglas mit den Rändern symbolisiert und das Gelbe das Bier. Aber es sieht einfach aus, als hätte man drauf gepinkelt. Das tut mir sehr leid, aber es sieht wirklich aus, als hätte man drauf gepinkelt, das irgendwie glatt gestrichen und dann einfach in den Kopierer gelegt.
Ist die Interpretation mit dem Bier von dir oder ist das die offizielle?
Das war mal eine sehr hoffnungsvolle Interpretation. Ich glaube nicht, dass es die von denen ist.
Wäre auch spannend gewesen.
Die haben bestimmt irgendeine, aber ich wollte mir das nicht angucken. Dafür war es zu hässlich.
Mhm.
Gehen wir mal in die Partie, bevor wir zum Trikot-Grading-Podcast werden. In der 26. Minute tritt eine alte Legende in Erscheinung, in doppelter Hinsicht. Zum einen, weil er wirklich eine Legende in der USL-Szene ist und zum anderen, weil er weit über 30 Jahre alt ist. Die Rede ist von Solomon Asante, seines Zeichens 100-Scorer-Mann für Phoenix Rising. Der bekommt in der 26. Minute einen Querpass im Strafraum von einem polnischen Spieler, dessen Nachnamen ich wahrscheinlich sehr, sehr schlecht aussprechen werde. Bortniczuk?
Bortniczuk?
Asante?
Vermutlich.
Ich glaube auch Bortniczuk. Und er kriegt den Ball vorgelegt im Strafraum und weiß halt eben, wo das Tor steht. Das heißt, er muss nicht viel machen, außer den Ball unten links reinzuschlänzen. War der erste wirklich gute Angriff von Texoma in der Partie und reicht dann am Ende auch. Texoma führt mit 1:0 nach dem Tor von Solomon Asante. Klassisches Stürmertor, muss man so machen. Kann man auch noch so machen mit weit über 30, wenn die Beine nicht mehr so schnell sind. Und so lag der Meister gegen das Kackteam der Liga hinten.
Ja, und ich hatte auch nicht den Eindruck, ehrlich gesagt, dass es groß besser werden würde für den Meister. Auch weiterhin, also sie hatten vereinzelte Chancen. Ist ja nicht so, dass sie es nicht versucht hätten. Sie waren auch das Team mit mehr Ballbesitz, aber wir wissen alle, wie es ist. Ballbesitz bringt ja am Ende auch nichts, wenn du keine Tore machst. Der Trainer hat auch früher Feierabend gemacht, wollte sich die Misere auch nicht weiter ansehen. In der 66. Minute hat er sich einfach rot geben lassen, damit er endlich gehen darf. Ich weiß ehrlich gesagt nicht warum, aber ich kann es verstehen, dass er keine Lust mehr hatte. Hinten steht die Pizza schon warm, die wird ja nur kalt am Ende. Dann geht man lieber. Und eine Minute später gibt es nochmal eine, ja, interessante Szene. Der Ball wird quasi so als halbhoher Querpass mehr oder weniger in den Strafraum gepasst, so auf den linken Pfosten hin. Da steht ein Spieler von Union Omaha, der versucht, den Ball eigentlich, glaube ich, Richtung Tor zu köpfen. Erwischt ihn nicht richtig, weshalb der Ball eher so nach rechts fliegt, also quasi Richtung rechten Pfosten. Da steht doch einer von Union Omaha, versucht den Ball dann auch irgendwie hinter die Torlinie zu drücken. Der Torhüter, der zuvor leicht von dem anderen Gegenspieler von Union Omaha am Bein getroffen wurde und so ein bisschen strauchelte, hatte dadurch ein paar Sekunden Rücksprung sozusagen und musste dann wieder nach vorne kommen, stand so ja kurz hinter der Linie und faustete oder ja drückte den Ball raus. In meinen Augen, es gibt ja wie immer natürlich keine fünftigen Kameraperspektiven, es gibt ja auch keinen Videoassistenten oder überhaupt einen Videoschiedsrichter. Aber in meinen Augen sieht es so aus, als hätte der Ball jetzt die Linie auch nicht vollständig überschritten, also kein Tor. In dem Fall wäre dann die Entscheidung vom Schiedsrichter korrekt, der auch kein Tor gegeben hatte, sondern ich glaube danach auf Ecke entschieden hatte.
Ja, würde ich mitgehen. Also in beiden Einschätzungen. Zum einen, was das Tor angeht und zum anderen, was die Torperspektive angeht. Wenn du nur eine Kamera hast, dann bringt dir auch das Ranzoomen nicht wirklich viel, weil wir bräuchten andere Winkel. Also zum Beispiel aus Sicht quasi der Torauslinie oder sei es aus der quasi entgegengesetzten Richtung, also quasi so von links statt auf rechts. Unterm Strich zählt nicht und die Jungs von Texoma führen weiterhin mit 1:0. Allerdings gerade mal 18 Minuten, denn in Minute 84, also 6 Minuten vor Schluss, erzielt Texoma das zweite Tor der Partie und auch das war halt wieder klassisch und viel zu einfach. Spengler kriegt den Ball im Strafraum von Omaha, wird nicht wirklich gestört, macht trotzdem nochmal einen kleinen Schnörkel im Strafraum und schlänzt den Ball dann rechts unten rein. Völlig ungestört, völlig unblockiert, keiner ging zum Zweikampf ran. Und so, ja, führt Texoma gegen Omaha und ich muss auch sagen, zu dem Punkt völlig verdient. Was mich sehr überrascht hat. Weil alle Spieler, die ich gesehen habe von denen, waren entweder völlig vogelwild oder grottenschlecht. Und da, ja, scheinen sie ein glückliches Händchen gezeigt zu haben.
Es gibt ein weiteres Tor in der 87. Minute. In diesem Fall ist es aber ein Tor für Union Omaha. Es resultiert aus einer Ecke. Die Ecke wird von, wahrscheinlich, ich bin mir nicht zu 100% sicher, aber es sieht so aus, von Max Schneider getreten, dem deutschen Spieler bei Union Omaha. Und es gibt im Strafraum ein bisschen Gewusel, da stehen recht viele Spieler vorne am Pfosten, auch der Torhüter steht da in der Nähe, der Ball geht trotzdem ins Tor. Wie gesagt, aufgrund der Spieler, die da in der Nähe vom Pfosten stehen, sieht es erstmal so aus, als wäre einer von denjenigen da nochmal am Ball gewesen, Aber es scheint wohl so, als wäre der Ball tatsächlich direkt nach der Ecke ins Tor gegangen, am Gewusel sozusagen vorbei. Und dementsprechend geht der Treffer auf die Liste für Schneider.
Unterm Strich gewinnt tatsächlich Texoma die Partie mit 2:1 und holt den ersten Ligasieg der Clubgeschichte. Und kleiner Funfact, und das ist vor allem für Omaha schwer, sie haben jetzt exakt genauso viele Punkte wie der Meister. Texoma steht auf Platz 14, dem letzten Platz, mit 5 Punkten. Und Omaha hat auch 5 Punkte und steht auf Platz 13. Sie werden getrennt von 2 Spielen mehr, die Texoma absolviert hat, und von einer deutlich schlechteren Tordifferenz. Aber was die reinen Punkte angeht, ja, da ist tatsächlich der Meister genauso schlecht wie das Kackteam der Liga. Das ist schon mal ein schlechter Start in die neue Saison.
Allerdings, er könnte auch noch schlechter sein. Es gibt noch einen anderen Meister, nämlich in der MLS, LA Galaxy. Und im Gegensatz zu Union Omaha hat LA Galaxy bis dato noch nicht ein einziges Spiel gewonnen. Und die stehen ganz unten in der Tabelle. Es hätte also noch schlechter sein können, aber es scheint wohl in dieser Saison eher ein schlechtes Jahr für die Meister zu sein. Ein schwieriges Jahr. Kein meisterliches Jahr, könnte man sagen.
Wir wissen doch eh schon, wer Los Angeles Galaxy retten kann.
Jetzt bin ich gespannt.
Der Gott aus Berlin, der groß angekündigt mit Insta-Kampagne und so sich verkündet hat.
Immerhin, er spielt ja in der zweiten Mannschaft. Da läuft es auf jeden Fall besser. Jetzt nicht wegen ihm unbedingt, aber die haben schon Siege.
Gut, bevor wir zu einem kleinen Sticheln weiter ansetzen und noch böse Post von Anwälten kriegen, schlage ich vor, wechseln wir in die nächsthöhere Etage der USL und gehen in die USL Championship. An manchen Tagen habe ich tatsächlich, glaube ich, ganz gute Ideen und deswegen habe ich mir Phoenix gegen Monterey gewünscht. Zum einen, was ein recht überraschendes Ergebnis gab, und zum anderen, weil wir eine Verbindung zu Texoma haben. Denn in der Partie Phoenix gegen Monterey kommt ein nicht mehr Phoenix-Spieler gewissermaßen vor, denn Solomon Asante spielte jahrelang für Phoenix, ist quasi symbolisch für die guten Zeiten von Phoenix. Und ich dachte mir, hey, wenn Asante und Texoma einen guten Tag hat und wir darüber reden, warum nicht auch über Phoenix? Gehen wir in die Ausgangslage vor der Partie. Phoenix mit neuem Trainer, Großteil des neuen Kaders, aber auch wieder vielen Schwierigkeiten, standen aktuell unter dem Playoff-Strich. Auf der anderen Seite Monterey, für gewöhnlich ein ziemliches Kackteam, das allerdings ja in der letzten Zeit immer in der Top 3 im Westen rumgewurkelt hat und quasi überraschend gut steht. So gingen beide Mannschaften in die Partie. Anne, jetzt die Frage an dich. Hat man diesen theoretischen Klassenunterschied gemerkt?
In dieser Partie nein. Also, was man in dieser Partie gemerkt hat, war, dass Phoenix in meinen Augen schon das Team war, was unbedingt gewinnen wollte, weil sie immer wieder gedrückt haben, immer wieder wirklich sehr, sehr viel Druck aufgebaut haben, früh gestört haben und auch gute Ansätze gezeigt haben, da Tore zu machen, um diese Partie zu gewinnen, hinten aber vor allem auch alles zuzulassen, damit es da gar keine dummen Tore gibt. Von daher, nee, es hat sich, fand ich, in der Partie jetzt nicht gezeigt.
Kann ich so unterschreiben. Ich muss sagen, das Erste, was mir aufgefallen ist, war wirklich ein klassisches, ja, könnte man sagen, Stürmertor, was tatsächlich auch nicht wirklich spektakulär ist. Denn Sarko legt den Ball in der 57. Minute per Querpass in Richtung Strafraum. Formella kommt angelaufen, nimmt den Ball direkt und haut ihn mit Wucht ins Tor rein. So gibt es dann das 1:0 für Phoenix. Nicht sonderlich spektakulär. Und ein schönes Ding. Obwohl, nee, sehe ich gerade, war eine erste gute Szene, sorry. Der Torwart hat gehalten, aber es hätte ein Tor sein sollen. Hab mich gerade in der Textzeile verlesen.
Okay, ich war kurz irritiert. Aber das größte Highlight von dieser Partie ist definitiv in der 66. Spielminute. Man kann sich es auch an den Highlights ansehen, weil das ist natürlich etwas, was in die Highlights gehört. Direkt am Stadion, dicht am Stadion vorbei, fährt ja ein schöner Zug, sogar mit amerikanischen Flaggen drauf. Das war schön. Also man muss dazu sagen, wir haben uns wirklich beide über diese Szene gefreut. Und diese Szene ist auch in einem interessanten Moment, weil in dem Moment, in dem dieser Zug gerade vorbeifährt, wird eine Ecke vorbereitet. Und diese Ecke ist für Phoenix und ist nicht so klassisch, wie man sie eigentlich erwartet, weil sie wird getreten, der Ball ist recht weit oben eigentlich, denn ich glaube, sie ist vorher einmal geköpft worden, ist auf jeden Fall recht lange oben in der Luft, jetzt nicht besonders schnell, jetzt nicht besonders scharf, soweit alles in Ordnung. Und normalerweise würde man in dieser Situation erwarten, dass der Torhüter dann nach oben in die Luft springt und sich den Ball angelt, damit er ihn sicher in den Händen hat und die Situation vorbei ist. Das macht er allerdings nicht, sondern er wartet, er bleibt stehen. Hat seinen Blick nach oben auf den Ball gerichtet, um zu schauen, wann der denn endlich zu ihm nach unten kommt. Und das ist nicht so clever, weil letztendlich ist es dann für einen Gegenspieler ab einer gewissen Höhe natürlich auch möglich, zwar nicht mit den Händen an den Ball zu kommen, aber mit dem Kopf, wenn er auch genug springen kann. Und das macht Skrjens dann in der Situation, springt nach oben und köpft den Ball ins Tor. In meinen Augen ganz deutlicher Torwartfehler, der hätte viel früher agieren müssen, hätte da nicht stehen dürfen, um dem Ball dabei zuzusehen, wie er wieder nach unten kommt. Die Situation war vermeidbar. Aber vielleicht war er vom Zug abgelenkt, das kann ich nicht beurteilen.
Ja, ich bin mir auch nicht ganz sicher, ob nicht der Torwart ein bisschen bedrängt dabei geworden ist. Bei dem quasi Kopfball und dem doch sehr nicht drankommen von Skiers. Aber unterm Strich gehe ich mit. Für mich sah es auch aus, als wäre der Keeper ein bisschen zu spät erst in die Szene reingegangen. Unterm Strich 1-0 für Phoenix. Und da man von Monterey bisher gar nichts gesehen hat, auch völlig verdient. Und ja, das zweite Tor und auch das letzte Tor der Partie war in der 89. Minute. Margarita, ja, der heißt wirklich so, passt quer zu Vlad. Der steht 5-6 Meter vom Strauchel entfernt, relativ links und haut den Ball mit Wucht oben rechts rein. Ein sehr, sehr schönes Tor war das 2-0, der Endstand der Partie. Und ich muss sagen, eine echt gute Partie von Phoenix. Was mich überrascht hat, denn Phoenix spielt in der Saison ähnlich wie Omaha. Also manchmal wirklich grottenschlecht, manchmal solide, könnte man nichts daraus machen. Und jetzt ein Sieg gegen ein vermeintliches Top-Team und das sogar zu Null. Das ist eine gute Leistung und freut mich auch für unseren Deutschen im Tor von Phoenix, dass Rakowski endlich mal eine Partie ohne Gegentor überstanden hat und damit weiter Argumente sammelt, warum er die richtige Wahl ist und nicht sein Ersatzmann, der ihn ja kurzzeitig für, ich glaube, 3-4 Spiele verdrängt hat.
Wobei er in der Partie wahrscheinlich nicht so viel zu tun hatte. Also die Verteidigung von Phoenix war endlich mal anwesend. Das haben wir in dieser Saison ja auch schon ganz anders erlebt. Wo es eventuell nochmal Training geben könnte, wäre in Sachen Torjubel. Gut, das hatten sie in dieser Saison jetzt noch nicht so oft. Aber der Torjubel von Flot, der war schon außergewöhnlich. Es war eine Art stapfender Torjubel. Also spricht ja nichts gegen, ist mal ein ganz anderer Torjubel. Aber das sah schon ein bisschen merkwürdig aus. Ansonsten aber stimme ich dir völlig zu. Verdienter Sieg für Phoenix, die haben mehr draus gemacht und haben auch die Möglichkeiten, die sie da hatten, dann effektiv genutzt. Von daher völlig in Ordnung. Und für Monterey, naja, das war eine unnötige Auswärtsfahrt. Vielleicht fahren sie mit dem Zug zurück, fällt mir ein.
Dann könnten sie nach Pittsburgh fahren, da fährt auch der Zug immer direkt am Stadion vorbei. Und die haben echt das schönste Stadion der USL.
Ich recherchiere in der Pause, wer der nächste Gegner von Monterey ist.
Gut, dann hast du mir gerade die perfekte Überleitung gegeben. Wir machen eine kleine Pause und sind dann zurück bei Sideline, dem USL-Podcast, und reden dann über die Rowdies und die Anker-Kuschler aus Rhode Island. Bis gleich.
Er war der größte Fußballer seiner Zeit und der tragischste. Diego Maradona, der kam als Erlöser nach Neapel und landete in den Fängen der Camorra. Drogen, manipulierte Dopingproben, Wettbetrug, Mafia-Verbindung. Der Fall Diego Maradona ist kein Sportdrama, er ist ein Kriminalfall. Und in dieser Folge von Tatort Sport erzählen wir die Geschichte dieses Fußballgottes, der zur Ware wurde. Und wir fragen uns, hätte es für ihn jemals ein Entkommen geben können?
Tatort Sport.
Willkommen zurück zu Sideline, dem USL-Podcast bei meinsportpodcast.de. Wir haben noch eine Partie für euch und bleiben in der USL Championship, denn da gab es eine Partie, die doch ein wenig unklar war vor dem Ausgang. Denn wir hatten zwei Mannschaften, die eher so gemischt in die neue Saison gestartet sind. Auf der einen Seite die Tampa Bay Rowdies, die zu Hause spielten und von sich ja eigentlich selber sagen, dass sie immer Titelkandidat sind. Und auf der anderen Seite, als Gastmannschaft, Rhode Island, seines Zeichens Vizemeister, mit ebenfalls einem sehr, sehr schwierigen Start in die Saison. Und die schwanken vor allem immer gerne mal zwischen eher schlechteren Partien, Siegen, schlechteren Partien, aber guten Leistungen und jetzt eben der Partie gegen Tampa. Ich bin ehrlich, ich habe mit dem Unentschieden gerechnet. Was war so dein Bauchgefühl vor der Partie?
Vor dieser Partie muss ich noch was nachholen. Der nächste Gegner von Phoenix ist Louisville. Wir haben recherchiert, es gibt neben dem Stadion von Louisville Bahngleise. Wir wissen allerdings nicht genau, was für Bahngleise. Aber rein theoretisch könnten sie mit dem Zug anfahren. Bei den Rowdies gegen Rhode Island, ja, du hast es ja schon richtig gesagt. Also, wenn ich ehrlich bin, nach aktueller Lage hätte ich vermutet, dass das eher so ein Unentschieden-Ding wird und jetzt wahrscheinlich auch nicht die beste Partie, weil beide halt in dieser Saison noch nicht so wahnsinnig gut spielen.
Ich muss sagen, unterm Strich gab es eigentlich eine Szene, die sich mehrmals wiederholt hat. Und das waren Fernschüsse. Und so begann die Partie auch mit einem Fernschuss, szenentechnisch. Denn in der ersten Minute hat Tampa gleich mal die Chance, erfolgreich in die Partie zu starten. Denn Olli Bessert kriegt einen Fernschuss, den er direkt aufs Tor von Koke Vegas nagelt. Da war zwar ordentlich Wumms dabei, aber wenig Präzision, so dass Vegas den Ball halten kann. Und damit vielleicht einen kleinen Hoffnungsschimmer für die Jungs aus Rhode Island weckt. Denn wenn du hinten eine sichere Bank hast, dann kannst du vorne ein bisschen befreiter aufspielen.
Ja, kann man sagen. Aber irgendwie, also so wahnsinnig viel mehr Chancen gab es in meinen Augen zumindest von Tampa jetzt nicht. Und auch Rhode Island hatte jetzt nicht so extrem viele Chancen. Das war zwar für beide Teams hin und wieder mal so die kurze Möglichkeit, aber nicht was groß Vielversprechendes dann noch. Und für mich war dann nur eine Szene noch in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit recht entscheidend, wenn du davor nichts mehr hast.
Ich würde sagen, nö, hau also gerne raus.
Wir sind in der 5. Minute der Nachspielzeit und in dem Fall bekommt Clay Holstedt von Rhode Island den Ball und der steht ja noch so einige Meter vor dem Strafraum, läuft noch 2-3 Schritte an, ist immer noch vor dem Strafraum, sehr mittig stehend, aber er hat Platz. Und er hat auch ein bisschen Zeit und denkt sich, naja, warum soll ich mir jetzt den ganzen Weg nochmal machen? Ich kann ja auch von hier mal versuchen, den Ball ins Tor zu bringen. Setzt an zu einer kleinen Rakete und die kleine Rakete landet im Tor, sodass Rhode Island mit 1-0 Führung in die Halbzeit gehen konnte. Wenn auch vielleicht ein bisschen überraschend, also die Chancen, die Tampa bis dato hatte, fand ich immer mal noch ein bisschen besser als die von Rhode Island. Da war jetzt in der ersten Halbzeit nicht so wahnsinnig viel.
Ja, ich muss sagen, vor allem ist ja der gute Clay Holstein schon länger dafür bekannt, dass er mit so Fernschüssen wirklich gut für Tore sorgen kann. In der Hinsicht hätte man vielleicht nicht perfekt darauf vorbereiten können, aber wenigstens stellenweise. Denn er macht gerne so eine Fernschusskracher. Naja, anyway, Fernschusskracher. In der 73. Minute erleben wir ein weiteres Tor dieser Art. Denn Zach Herivo, der vorher bei Tampa mal gespielt hat, kriegt den Ball, ich würde mal schätzen, 3-4 Meter vom linken Strafraumeck entfernt, den Ball zugespielt, zieht einfach mal ab und nagelt den Ball wie in einem Strahl rechts oben rein. Der Torwart von Tampa kann da gar nichts machen und die Jungs aus dem Ocean State erhöhen auf 2-0.
Dann haben wir die 78. Minute und für Tampa wird es noch blöder, als es vorher schon war, weil sie sind nur noch einer weniger. Die Person, die den Platz verlassen muss, ist kein Unbekannter in diesem Podcast. Wir hatten, vor einem Jahr, vor anderthalb Jahren, schätze ich, schon mal über ihn gesprochen. Da nicht so im positiven Sinne. In diesem Fall jetzt ist es ein bisschen Pech. Ich spreche über Lawrence Zweig. Der hatte in der ersten Halbzeit schon mal gelb gesehen. Und jetzt in der zweiten Halbzeit kommt er in eine Situation ein bisschen zu spät, verpasst dadurch den Ball, tritt seinem Gegenspieler auf den Fuß und bekommt seine zweite gelbe Karte. An der Stelle gelb zu geben, finde ich, ist vollkommen in Ordnung. Er kommt halt zu spät in die Situation, trifft ihn mit dem, quasi mit der offenen Sohle, also er latscht ihn hart auf den Fuß. Ist okay, aber ist halt für Tampa richtig blöd, weil sie dann jetzt auch noch in Unterzahl spielen.
Und dann, aller guten Dinge sind drei, gibt es das dritte Fernschusstor der Partie. Wir sind mittlerweile Minute 87, also kurz vor Schluss, als Noah Fewson, der im letzten Jahr ja der Golden Playmaker geworden ist, also der Mann mit den meisten Vorlagen, in dieser Zeit einfach dachte, komm, Vorlagen kann jeder, ich will auch Tore schießen. Und er hat im Wesentlichen das 2:0 kopiert. Er kriegt also ungefähr 3-4 Meter, ja, vom Strafraum relativ links versetzt den Ball zugespielt und haut ihn wie Fewson vorher ebenfalls rechts oben rein. Damit steht es 3:0 für die Jungs aus Rhode Island. Von Tampa hat man wirklich relativ wenig gesehen, außer einem Frisurunfall des Torhüters. Denn ich bin immer noch nicht ganz sicher, ob er einfach einen sehr, sehr großen, nennen wir es mal Bremsstreifen im Haar hat oder ob das einfach irgendwie rausrasiert ist. Auf jeden Fall, naja, hat es nicht wirklich geholfen beim Tore halten.
Tja, hätte er mal eine andere Frisur gehabt, dann hätte Rhode Island vielleicht keine 3 Raketen auf das Tor geschossen. Aber so heißt es jetzt, 3 Raketen für Rhode Island in Tampa Bay.
Ich bin ehrlich, unterm Strich ging die Partie völlig verdient auch an Rhode Island. Ich bin aber echt weiterhin enttäuscht, wie schlecht Tampa ist. Denn es ist ja jetzt nicht so, dass sie jetzt seit ein paar Tagen schlecht sind. Die waren letztes Jahr ja auch schon schlecht. Da hatte man halt zwischendurch noch die in Anführungszeichen Ausrede, dass es ja diese 2 Tornados in kurzer Zeit gegeben hat, die das Stadion noch unbespielbar gemacht haben. Aber jetzt, wo sie zum einen eine Offseason hatten, zum Kader aufbauen, zum Verbessern, im heimischen Stadion wieder spielen können, hat die schon erwartet, dass sie eher an ihre alte Qualität anknüpfen können. Aber das war ja wirklich gar nichts bisher in der Saison.
Absolut.
Ich möchte die Zeit nutzen, um euch noch einen kleinen Tipp zu geben. Denn wir reden hier ja gerne mal über neue Teams, die der Liga beitreten oder beitreten wollen. Und oft wird es dank der USL und der Kommunikation ein bisschen schwierig, den Überblick zu behalten, welches Team jetzt noch dabei ist in der Planung, welches schon wieder aufgegeben hat und so weiter. Und vor allem im League One-Bereich gibt es da einen guten Bekannten von mir, der heißt Alex Ashton, den man unter, ich glaube, jedem sozialen Netzwerk als League One-Updater finden kann. Und der hat heute einen Bericht rausgehauen, der die Expansionsteams der USL League One ein bisschen zusammenfasst, was da die aktuelle Lage ist. Und so zum Beispiel reinguckt, wie sieht es denn aus mit den gerüchteten Teams aus Eugene, in Oregon oben. Oder wie sieht's aus mit dem Team aus New Orleans, was ja mal gerüchtet gewesen ist. Das heißt, wenn ihr auf dem aktuellen Stand sein wollt und gucken wollt, was ist so gerade Phase von meinem vielleicht Lieblingsort in den USA, guckt euch gerne mal den oder die Accounts von Alex Ashton und dem League One Updater an. Wenn ich dran denke, werde ich auch den Artikel in die Podcast-Beschreibung packen. Bevor wir aufhören, wir beide berichten ja gerne über die USL Super League und über die USLW. Mit dem Auftreten der Super League haben wir ja unseren kleinen, quasi wöchentlichen Bericht über die USLW abgebrochen. Aber für die, die gerne College-Fußball gucken und generell mal so ein bisschen gucken wollen, wie der Frauenfußball auf den unteren quasi Rängen ist, die USLW ist wieder in die neue Saison gestartet, die ja immer so in der College-Off-Season quasi funktioniert. Guckt euch also gerne mal die Webseite der USL dazu an, denn es gibt sehr, sehr viele Teams Und ich denke, für euch ist auch eine dabei. Und Stichwort Super League. Da gibt's auch ein neues Team, was für die Playoffs qualifiziert ist. Und ein ziemlich spannendes Restprogramm für die anderen Teams, die noch eine Chance haben. Welche Team waren das nochmal, Anne?
Also jetzt neu mit für die Playoffs qualifiziert sind die Damen aus Tampa Bay. Und aktuell betteln sich um Platz 3 und 4 noch Spokane und Dallas. Spokane hat gerade 41 Punkte und hat jetzt noch ein Spiel. Das sieht schon ganz gut aus. Also für sie würde es jetzt reichen, in ihrem nächsten Spiel und auch in ihrem letzten Spiel, wenn ich jetzt nicht völlig falsch liege, einen Punkt zu machen, dann sind sie ziemlich sicher durch. Ob nun auf 3 oder 4, das wird sich dann noch zeigen. Während Dallas noch doppelte Konkurrenz hat, weil auf dem ersten Nicht-Playoffs-Platz ist Brooklyn. Die haben aktuell 38 Punkte, während Dallas 40 Punkte hat. Und dementsprechend da durchaus noch einiges möglich ist. Und selbst für Fort Lauderdale ist noch einiges möglich. Denn sie haben 37 Punkte. Das heißt, wenn auch sie gewinnen, dann könnten sie da an der Stelle noch weiterkommen. Und vor allem hat Fort Lauderdale noch deutlich mehr Spiele. Das ist jetzt auch so ein Ding, was ich ehrlich gesagt nicht so gut finde, dass der Spielplan da so auseinandergerissen ist, weil einige Teams nur noch ein Spiel haben und Fort Lauderdale zum Beispiel noch 3 Spiele hat. Also die spielen jetzt noch gegen DC Power. Das ist also eine Partie, die sie gewinnen können. Dann würden sie da nochmal fleißig Punkte sammeln. Dann spielen sie gegen Dallas Trinity und danach gegen Spokane. Also da ist noch einiges möglich bei ihnen. Und ja, für DC Power und Lexington ist ja schon länger eliminiert, aber für auch DC Power ist das jetzt erledigt. Aber wie gerade eben schon angedeutet, der Spielplan ist dann noch sehr zerrissen. Eine Partie, die man sich durchaus ansehen könnte, wäre jetzt am 24. Mai um 20 Uhr. Da spielt Brooklyn gegen Colorado. Die sind ja Carolina, nicht Colorado, so rum. Die sind ja bereits für die Playoffs qualifiziert. Und für die könnte es vielleicht entscheiden sich dazu, ein bisschen zu entspannen, mal ein paar Spielerinnen ausprobieren zu lassen, die noch nicht so viel gespielt haben. Oder aber sie gehen mit voller Power in das Spiel, weil sie auch die letzten Punkte noch haben wollen. Also das könnte vielleicht noch spannend werden. Ja, ansonsten habt ihr gehört, welche Teams da jetzt gerade noch im Rennen sind und da noch versuchen, so viele Punkte wie möglich zu machen.
Wo wir schon beim Thema Spiele sind, die noch anstehen, gibt es denn am Wochenende irgendwelche Partien, die dich gerade noch reizen würden? Abseits vielleicht von der Super League? Weil ich hätte welche.
Na, dann fang doch ruhig mal an.
Am Wochenende gibt es in der USL League One tatsächlich eine Partie, die ich interessant finde, weil sie ein bisschen bestimmen könnte, wohin die Reise geht. Und das ist Forward Madison gegen Portland, meiner Jungs aus Maine. Denn Forward Madison hat einen ähnlich schlechten Start wie Omaha erwischt, ist aber eine Heimmannschaft und dürfte auch die zwei ein wenig in Fragwürde stehenden Spieler wieder zurückbekommen. Und zwar zum Beispiel Bernd Schippmann im Tor. Während die Hearts of Pine zwar gerade ein bisschen euphorisierter sind, aber auswärts eher so mittelmäßig drauf sind. Das heißt, wer die Partie gewinnt, könnte relativ leicht aus dem Tabellenkeller rauskrabbeln und einen guten Push in die quasi nächsten Wochen bekommen. Und das wäre ja daher mal ein ganz komplett uneigennütziger Tipp, ohne Hearts of Pine Hintergründe, um zu sehen, wer vielleicht ein bisschen Überraschung sorgen könnte.
Hast du für die League One noch einen Tipp?
Was Spiele angeht nicht, aber andererseits ja.
Für die League One noch was?
Ja, aber mach mich erstmal fertig. Das ist ein Tipp, den ich am Ende noch machen kann.
In der Championship gibt es am Wochenende jetzt eine interessante Gruppierung, nennen wir es mal so, von zwei Spielen, die zu Top-Uhrzeiten stattfinden, nämlich um 22 Uhr. Und da ist es zum einen der Detroit City FC gegen Charleston Battery. Und das ist natürlich deshalb interessant, weil die einen sind auf 1, Charleston Battery, und die anderen sind auf 4. Allerdings, Detroit spielt zu Hause. Vielleicht könnte das nochmal helfen und würde dann ein bisschen mehr Spannung auch noch in die in die Eastern Conference bringen. Zuletzt war ja Loudon immer auf 1 gewesen, aber die hatten jetzt am Wochenende gegen Miami verloren. Also auch da ist wieder ein bisschen Bewegung drin Und vielleicht könnten es ganz interessante Partien werden. Und ansonsten, wer nebenbei nochmal was laufen haben will, das wird sicherlich kein super Top-Spiel werden, aber vielleicht auch ganz interessant. Und vielleicht kriegt man das ein oder andere Tor zur gleichen Zeit, nämlich Rhode Island gegen Pittsburgh. Die befinden sich eher beide im unteren Teil der Tabelle, aber vielleicht gibt's den Push für eines der beiden Teams. Kann ja auch mal sein.
Gefällt mir deine Auswahl. Kann ich nicht anders sagen. Ich muss zugeben, ich hätte noch eine weitere Partie, die mir gefallen würde. Einfach weil sie ein wenig überraschend ist. Und zwar wäre die Partie zwischen Monterey und Louisville. Monterey, eigentlich ja durchaus ein gutes Team in der Saison. Allerdings gab es Schwierigkeiten. Louisville, wie wir schon gehört haben, mit einem wunderschönen wahrscheinlich Schienennetz neben dem Stadion. Die sind eigentlich immer ganz gut, hatten aber zuletzt auch nur ein Unentschieden gespielt. Das heißt, auch wenn beide in der eigenen Conference quasi durch das Ergebnis jetzt nicht viel ändern werden, könnte es doch vielleicht eine kleine Vorschau sein auf ein späteres Playoff-Spiel. Und daher mein Tipp, einfach aufgrund der Kuriosität, Monterey gegen Louisville. Ein eigentlich schlechtes Team gegen ein eigentlich gutes Team könnte interessant werden.
Übrigens, wer eine Partie sehen will, wo man fast vermuten kann, dass diese unentschieden endet, Indy gegen Hartford. Beide Teams zuletzt vor allem unentschieden gespielt. Bei Hartford ist man ja schon froh, wenn da keine Niederlage kommt. Aber also vielleicht könnte das eine sehr wilde Partie werden. Ich hoffe ein bisschen Action darin. Und es wird aber keine hochqualitative Partie werden.
Ja, ich glaube, ich bin da ganz bei dir. Wäre natürlich schön, wenn wir uns beide irren würden. Vor allem für Hartford natürlich.
Ja.
Hast du sonst irgendwas, was dir auf der Seele liegt für diese USL-Woche?
Nein, ich glaube nicht.
Dann habe ich noch einen letzten Tipp für euch, und zwar etwas, wo ihr nicht zugucken müsst, aber zuhören könnt. Sehr gut für die Gartenarbeit oder wenn man gerade eine Runde zockt. Denn nächste Woche Dienstag, also der 27. sein, da veröffentliche ich mein Interview, das ich vor ein paar Tagen, mit dem Torwarttrainer von Portland Hearts of Pine geführt habe. Wer also gerne mal wissen möchte, wie so ein Torwarttrainer im Profifußball arbeitet, wie er zum Beispiel auch damit umgeht, dass eben Torhüter nun ja eine gewisse schwierige Lage haben, was die mentale Gesundheit angeht, aufgrund vielleicht des Drucks, und generell einfach mal Interesse hat, ein bisschen in den Profifußball reinzuhören. Am Dienstag, dem 27. Mai, meine Spezialfolge vom Fallen Leaves Podcast mit dem Interview mit Yuta Nomura, dem Torwarttrainer und Ex-Torhüter, kann ich nur empfehlen. Sind knapp 30 Minuten, gute Laune, man lernt eine Menge dabei. Und ja, warum nicht ein bisschen in die Tiefe gehen?
Wichtige Frage, das ist aber nicht der geheime Codename von Lothar Matthäus, oder?
Nee, die haben zum Glück nichts miteinander zu tun. Und vor allem spricht Jutta deutlich besser Englisch als Lothar.
Wer weiß, vielleicht hat er das gelernt.
Das bezweifle ich, solange seine 20. Ehefrau nicht darauf besteht, ausschließlich auf Englisch zu reden. Gut, bevor wir uns jetzt weiter in Lothar Matthäus Witzen quasi vertiefen, würde ich sagen, soll es das auch für heute gewesen sein. Ich bedanke mich fürs Zugehört haben. Wie immer gilt, wenn ihr Themenwünsche habt, Fragen, Kritik oder Anregungen, lasst uns das gerne auf den sozialen Netzwerken wissen. Sobald es wieder News und aufregende Themen gibt, werden wir die natürlich auch gerne ansprechen. Und wenn nicht, hören wir uns nächste Woche wieder, denn dann gibt es wieder einige Spiele aus der USL und ich meine auch das Pokalspiel von den Pittsburgh Riverhounds im US Open Cup zu besprechen. Bis dahin, bis bald.
Bye bye.
Viva la Podcast. Podcasten muss sich wieder lohnen.
Wir bieten dir kostenloses Podcast-Hosting ohne Limitierungen.
Du kümmerst dich ums Podcasten.
Und wir kümmern uns um den Rest.
Und das Beste daran, du verdienst auch noch Geld ab dem ersten Hörer.
Der ersten Hörerin. Besuche uns auf kostenlos-hosten.de und informiere dich.
Teure Hostingkosten müssen nicht sein. kostenlos-hosten.de. Die Podcast Re-Evolution.
Sideline.
He doesn't score many. In fact, that might be his best of his career.
Der USL Podcast von Fans für Fans.
That's a Landon Donovan call.
Yes.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.